Gut, also wir sehen, da könnte noch einiges passieren bei den Wirtschaftswachstumsprognosen. Komme doch noch zu den Zinsprognosen. Aber was ich interessant fand an Ihrer Darstellung, Sie haben ja gesagt, die Börsen sind so wahnsinnig geboomt. Viel stärker, als jetzt eigentlich das Wachstum war. Ist der Grund deshalb, weil das ganze Geld, das die Zentralbanken in die Wirtschaft gepumpt haben, ist einfach an die Börse gegangen? Ist das jetzt eine Asset Inflation? Ist das jetzt das Zeichen der Asset Inflation?
Meiner Ansicht nach absolut ja. Also Sie sehen, letztes Jahr S&P 500 knapp 30% plus, Eurostock rund plus 25%. SMI, ja. Es gibt keine Asset Class von den 30 wichtigsten, die in Total Return Terms und Dollar Terms negativ war. Das gab es noch nie. Und wenn Sie schauen, den, natürlich nicht nur die SMB, Bank of England, Bank of Japan, Fed, wenn die Grafik anschauen würden, wie groß sich die Quantitative Easing weiter anhält, auf einem hohen Stand. Und von 2018 ging es kurz, gegen Ende 2018 ging es kurz ins Negative. Und dann haben wir auch die Zeit, wo die Finanzmärkte riesig unter Druck gekommen sind. Und dann gab es den U-Turn von Jerome Powell. Und dann kamen die Märkte wieder
in Gang. Also im letzten Quartal 2018 ging es total nach unten, absolut, weil man das Gefühl gehabt hat, die Zinsen steigen jetzt. Ja. Und dann gab es den U-Turn von Herrn Powell, weil der Herr Trump da ständig auch noch Stimmung gemacht hat, und dann ging es ab an den Börsen.
2019 ist ein super interessantes Jahr, weil es war auch das Jahr, wo dann die ganzen Handelsrisiken oder wieder zum Vorschein kamen und im Fokus war. Aber trotzdem, die Aktienmärkte haben natürlich eine super Performance wie noch nie an den Tag gelegt. Ich kann mir das nur erklären mit dem Zentralbankaktivismus, den wir weiterhin haben. Das hilft den Märkten. Schauen Sie Bank of Japan, oder die anderen Zentralbanken. Auf der Sovereign Bond Seite sind die Zentralbanken, die in den Märkten, Sovereign Bond Märkten, in eigen intervenieren, 20-40%. Bank of England, EZB und Fed ist nicht in der öffentlichen Hand von institutionellen Anlegern wie Versicherungen, Pensionskassen oder Retailkunden. Nein, es ist in der Balance Sheet von der Zentralbank. Und das hilft, oder? Mhm. Wenn die Zinsen so tief sind, dann brauchen sie Additional Yield. Mhm. Und der wird halt gesucht in Aktienmärkten,
aber jetzt unter anderem. Für eine Nationalbank ist das nicht ein totaler Frust, weil eigentlich machen wir die tiefen Zinsen, um die Wirtschaft anzukurbeln, die Investitionen. Und jetzt hört man, dass das ganze Geld eigentlich an die Aktienmärkte fließt. Das ist doch irgendwo völlig falsch.
Gut, ob jetzt die Aktien...
Ist das einfach der Kollateralschaden, der da entsteht?
Nein, ist kein Kollateralschaden.
Was gut für die Aktionäre ist.
Ist eine der Kanäle, die eigentlich notwendig sind, um die Wirtschaft zu stimulieren. Ob jetzt die Aktienpreise überbewertet sind oder nicht, das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Der Punkt ist, die Aktienpreise würden nicht ansteigen, wenn die Märkte nicht glauben würden, dass diese Entscheide der Zentralbanken dazu beitragen werden, dass die Weltwirtschaft auch stärker wächst. Am Ende, die Aktienpreise hängen von den Renditen der Unternehmen, von den Gewinnen der Unternehmen, und die Gewinne der Unternehmen entstehen nur, wenn die Wirtschaft gut läuft. Mhm. So, im Hintergrund widerspiegelt das die Idee, dass diese geldpolitische Maßnahmen notwendig sind, um die Realwirtschaft zu stützen. Jetzt, dass die Zinsen keine Wirkung haben, können wir gerade in der Schweiz nicht sagen. Der Immobilienmarkt boomt seit Jahren. Wir hatten noch nie so einen langen Boom, wir hatten noch nie so eine lange Phase der deutlichen Überauslastung der Kapazitäten in der
Bauwirtschaft. Aber das ist auch etwas, was Sie eigentlich nicht wollen. Sie warnen ja permanent davor.
Das ist richtig. Sagen wir so. Historisch in den letzten Jahren, wir haben nicht die Zinsen gesenkt, weil wir das Gefühl hatten, die Bauwirtschaft braucht das. Wir haben die Zinsen gesenkt, weil das notwendig war, um die Bewegung des Schweizer Franken in Griff zu halten.
Das heißt, Lessing hat mir jemand gesagt, Sie machen eigentlich gar keine Zinspolitik, Sie machen eine Wechselkurspolitik.
Die beiden sind verbunden, nochmals.
Schauen eigentlich nur noch auf den Wechselkurs.
Also der Wechselkurs gegeben, dass die Zinsen im Moment sich kaum bewegen, am unteren Rande sind, die Veränderungen der monetären Bedingungen kommen von Schwankungen des Wechselkurs. Das ist klar, der Wechselkurs ist überbewertet, sodass per se ist eine ungünstige Bedingung, und von dem her eine weitere Aufwertung des Schweizer Franken wäre schädlich. Das ist, was es ist. aber ich würde nicht sagen, wir führen eine Wechselkurspolitik alleine.
Jetzt haben wir gesehen, Herr Sturm, dass die Zinsprognosen sehr oft einfach falsch waren. Nach Ihrer Meinung, weshalb war das so? Hat man die Notenbanken falsch eingeschätzt? Oder spielen die Notenbanken vielleicht gar keine so große Rolle, wenn es um die Zinsen geht?
Es hat insgesamt viel länger gebraucht, um aus die Finanzkrise und die europäische Krise rauszukommen. Das muss man im Allgemeinen gestehen. Und da hat natürlich die Geldpolitik darauf reagiert, auch auf eine Art und Weise, die von vornherein nicht so angedacht war. Ja, man hat viel schneller eine Normalisierung erwartet und damit auch eine Normalisierung der Geldpolitik erwartet. Das ist alles ausgeblieben. Das ist aber schon ein Weichen zurück. Wenn man die letzten 2-3 Jahre guckt, dann sieht man, dass die meisten Prognostiker weniger euphorisch sind über wann der nächste Zinsanstieg sein wird. Wir hatten eine Phase jetzt in den USA, aber für Europa, auch wir bei uns, für die Schweiz sind schon eine Weile sehr hoch im Tal, wenn es um unsere Zinsprognose geht. Aber das ist erst seit 2-3 Jahren, sage ich jetzt mal.
Ich würde sagen, nicht da. Es gibt zwei Gründe grundsätzlich. Der eine ist, dass wir eigentlich nach der großen Krise 2008, die Krise war nie fertig, wir haben eine Serie von neuen Schocks erlebt. So, es war nicht Optimismus, es waren neue negative Faktoren dazu gekommen, sind, die eine Normalisierung verhindert haben. Dort, wo die Wirtschaft etwas besser gelaufen ist, hat die Normalisierung begonnen, das ist in den USA. So, die Schocks, die wiederholte Schocks, große Schocks, sind ein Element. Der zweite Element, und das ist tatsächlich etwas, wo die Ökonomen das lange auch gebraucht haben, um das zu identifizieren, und es ist ja auch heute immer noch ein Problem, ist, dass strukturell das Zinsniveau ist runtergekommen, aus demografischen und anderen Gründen. Das heißt, die Zinsen werden dann, auch wenn die Erholung kommt und voll da ist, werden nicht zurückgehen zum alten
Niveau. Wie sie vorher waren. Also das heißt, strukturell heißt zum Beispiel, dass sehr viel mehr gespart wird, weil wir alle älter werden. Es wird sehr viel gespart, aber die Unternehmen brauchen gar nicht mehr so viel Geld, investieren weniger. Das heißt, wir haben einen Sparüberhang und das führt. Genau. Das ist jetzt zum Beispiel ein Faktor. Oder
genau.
Die Globalisierung zum Beispiel.
Das ist ganz genau. Es gibt zu viele Ersparnisse irgendwie. Aufgrund vor allem von dieser Älterung der Gesellschaft weltweit, insbesondere auch in China. Und das führt dazu, dass das Zinsniveau im Gleichgewicht, das heißt in eine normale Situation, das Zinsniveau wäre heute tiefer, als was
als noch vor 10
Jahren war. Mhm. Dazu kommt, dass wir noch nicht aus der Krise sind. Gerade in Europa sind wir noch nicht aus der Krise und das zieht die Zinsen nochmals nach unten.
Stimmt das, Herr Mohamed? Weil das ist natürlich auch ein bisschen, ohne jetzt der Nationalbank bösen Willen zu unterstehen, aber die Notenbanken haben ihre Kommunikation ein bisschen geändert. So etwas, seit etwa 1-2 Jahren wird ständig dieser Faktor nach vorne gerückt, nämlich, dass es strukturell ist. Es sind gar nicht die Notenbanken schuld an den tiefen Zinsen, sondern wir haben ein strukturelles Problem. Da kann man natürlich auch so ein bisschen sagen, wir sind eigentlich nicht schuld, das ist einfach die allgemeine Situation. Stimmt das? Sehen Sie das auch so, der strukturelle Faktor?
Ja, da bin ich voll und ganz der Meinung von Herrn Zanetti. Wenn wir schauen, dass die Zinsen ja schon vor der Finanzmarktkrise zurückgekommen sind, da haben wir das eine, ist eben der strukturelle Faktor. Er hat jetzt die Nachfrage betont, dass eben zu viel gespart wird. Aber es gibt natürlich auch auf der Angebotsseite dieser strukturelle Faktor. Wenn wir schauen, früher haben wir, Atomkraftwerke gebaut, wir haben Gotthardtunnel gebaut, Lötschberg-Tunnel, das hat viel Kapital verlangt. Wenn wir schauen, heute Google, Netflix und, all diese Firmen, wir werden zur Dienstleistungsgesellschaft und die brauchen gar nicht so viel Kapital, um dann eben für ihre Unternehmen in Gang zu bringen. Also wir haben auf der einen Seite eine hohe Sparquote, Sparüberhang, auf der anderen Seite keine Nachfrage nach Kapital oder nach Zinsen oder nach Geld in dem Sinn. Und deswegen
sind das heißt, Zinsen auch ohne Notenbankpolitik hätten wir tiefe Zinsen oder tiefe Zinsen. Jetzt ist die Frage, brauchen wir überhaupt noch Zinsprognosen? Weil gewisse Leute sagen, die Zinsen bleiben einfach immer tief. Die können gar nicht mehr steigen. Eben aus strukturellen Gründen können sie nicht steigen. Sie können nicht steigen, weil die Notenbanken die Zinsen gar nicht hochnehmen können, sonst wären alle Länder in Europa pleite. Also brauchen wir gar keine Zinsprognosen mehr. Die Zinsen bleiben einfach immer tief.
Bank of Japan, April 2019.
20 Jahre gehabt
schon. 20 Jahre Jubiläum. Genau. Schlechtes Geburtstag an sich, oder? Ja. Aber man hat auch 20 Jahre gehofft und erwartet, die Zinsen in Japan werden steigen. Mhm. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass die Zinsen in Europa stärker über die nächsten 5 Jahre steigen werden. Ja, ein Teil ist strukturell. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, was die Rolle von den Zentralbanken betrifft. Die Zentralbanken, die steuern natürlich die kurzfristigen Zinsen, die Leitzinsen, aber das hat natürlich eine ganz wichtige Wechselwirkung auf die langfristigen Zinsen. Und es gibt auch sehr gutes Research vom US-Zentralbank, wo auch zeigt, dass das einen Einfluss hat, dass die ganze Zinskurve dann runterkommt. Dann gibt es gewisse Zentralbanken von den großen vier, Bank of Japan, wo auch den 10-jährigen Punkt versucht explizit zu steuern. Von dem her, man kann nicht davon sagen, nein, es ist wegen den Strukturfaktoren, aber auch wegen den Zentralbanken. Meines Erachtens großer Fehler in Europa. Ich sage jetzt nicht SNB, aber großer Fehler in Europa von der EZB, dass sie nicht früher versucht haben, eine gewisse Normalität reinzubringen.
Aber er sagt doch mit
Recht, das Geld ist zu billig.
Er sagt
das
mit Kapital Recht, es ist immer billig. Wieder eine Krise gekommen. Die konnten einfach das nie wieder nach oben bringen.
Mit der Nationalbank ist es schwierig. Nationalbank,
also nicht nur die Nationalbank, auch die EZB.
Vor allem, denke ich, für die Nationalbank im Sinn von Handlungsspielraum, weil natürlich Euro-Schweiz sehr wichtig ist. Und wenn Euro-Schweiz sehr wichtig ist, ist sehr wichtig, was die EZB macht, oder? Von dem her, ich denke, der Handlungsspielraum ist ein anderer. Nur möchte ich einen letzten Punkt sagen, wieso ich das gesagt habe, ist, tiefe Zinsen führen an sich dazu, dass der Sparer mehr spart. Es gibt eine gewisse Unsicherheit auch. Es führt auch, dass die sogenannte Zombification von den Unternehmen, die notleitenden Kredite können weiterhin bestehen. Wir haben das in gewissen Volkswirtschaften auf der Welt auch schon gesehen, Korea oder Japan. Und drittens, das letzte Punkt, vielleicht der wichtigste, es führt nicht dazu, dass die Politiker ihre Hausarbeit machen müssen.
Sie haben gesagt, tiefe Zinsen führen dazu, dass die Sparer noch mehr sparen, was eigentlich paradox ist, bis zu einem gewissen Grad. Stimmt das? Das heißt, wir sparen immer mehr. Also wenn die Nationalbank jetzt noch mehr Negativzinsen macht, sparen wir noch mehr. Wir geben das Geld trotzdem nicht aus. Von daher ist dann diese Politik irgendwie ad absurdum geführt, weil wir ja dann eigentlich keinen Effekt mehr haben auf die Wirtschaft. Wir wollen ja eigentlich die Wirtschaft ankurbeln, nicht die Leute zum noch mehr Sparen treiben.
Aber es gibt anekdotische Evidenz dafür, dass es so ist. Aber gesichert würde ich jetzt diese Aussage nicht anschauen. Ich glaube eben, diese strukturellen Faktoren, die haben dazu geführt, dass die Zinsen tief sind. Aber strukturelle Faktoren werden nie dazu führen, dass Zinsen negativ sind. Da braucht es dann die Zentralbanken, dass wir negativ sind. Und ob man dann mehr spart oder weniger spart, könnte man darüber streiten und schauen, wie die Jungen ihre Zukunft anschauen, wie wichtig ist es für einen 20-Jährigen schon, sich mit 65 zu beschäftigen, ob er dann mehr spart, da würde ich jetzt mal vorsichtig
argumentieren. Also keine Anekdoten, ich schaue die statistischen Zahlen an, und in der Eurozone ist die Sparquote gestiegen über die letzten paar Jahre. Die Schweiz ist ein bisschen speziell, ich habe es mir heute Morgen noch ganz kurz angeschaut, wenn Sie die Sparquote in der Schweiz anschauen, heute, aber der Herr Sturm weiß das auswendig, heute ist es 32%, 2008, also Beginn von der Finanzkrise, war es 24%, also starke
Höhe. Also eine sehr hohe Sparquote.
Sehr hohe Sparquote, aber man muss auch sagen, während der Zeitspanne war es auch schon mal höher. Aber man hat halt einen gewissen Sparquote oder Guthaben im Sinn, oder, für die Pension, und nicht jeder ist, das ist halt der Fakt, nicht jeder ist in der Lage, dass er so viel Exposure hat, auch zu den Vermögenswerten, und dann muss so mehr
das Kapital sparen. Wir merken, die Sparer werden bestraft, aber sie sparen trotzdem. Herr Sturm, aber jetzt, da ist die Immobilienbranche da. Die will wissen, steigen jetzt die Zinsen? Wir haben gesehen, das ist immer falsch gewesen. Wir waren immer zu optimistisch. Was heißt das jetzt? Heißt das, wir haben jetzt auf die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre immer das gleiche tiefe Zinsniveau? Ich habe mit jemandem ein Interview gemacht, der hat gesagt, wir werden in 5 Jahren immer noch Negativzinsen haben von der Nationalbank und die Zinsen werden einfach rekordtief bleiben. Können Sie das auch so sehen?
Gut,
können wir uns alle Häuser bauen jetzt?
In unserer Dezemberprognose haben wir tatsächlich drin, dass das Zinsniveau sowohl im Langfristbereich als auch im Kurzfristbereich die nächsten 1,5, 2 Jahre so bleiben, wie sie heute sind. Also das ist quasi, was unsere Prognose mit sich bringt. Was über einen Zeithorizont von 2 Jahren hinausgeht, also das ist immer ein bisschen schwieriger zu prognostizieren, sage ich jetzt mal. Denn das ist eher ein Szenario, über den man redet. Ich würde schon noch irgendwann davon ausgehen, dass die Zinsen schon wieder etwas steigen würden, gegenüber wie es heutzutage ist, aber wahrscheinlich nicht mehr in dem Ausmaß, wie wir historisch mal gesehen haben.
Bei Thomas Jordan muss man ja immer ganz genau schauen, auf seine, was er für eine Wortwahl hat. Und er hat in einem Interview kürzlich gesagt, im Herbst, da habe ich gedacht, ah, jetzt ist alles klar. Er hat gesagt, die Zinsen werden noch sehr lange tief bleiben. Mhm. Wenn Thomas Jordan das sagt, dann kann man davon ausgehen, dass sie noch wirklich sehr lange tief bleiben. Ist das so? Also Sie kommen nicht aus dem Problem raus, dass Sie eigentlich gebunden sind an die EZB, da im Seitenwagen mitfahren, und es ist ganz schwierig, oder? Also das heißt, wir können allen, die in der Immobilienbranche tätig sind, Entwarnung geben, die müssen nicht mit höheren Zinsen rechnen.
Ich glaube, der Grund, wieso er das gesagt hat, ist, dass im Sommer letztes Jahr etwas geschehen ist. Nach der Phase, wo das Fed angefangen hatte, die Zinsen zu normalisieren, dann gab es diese Befürchtungen, die Inverted Yield Curve und so weiter, dass es eine Rezession bevorstehen würde. Und das Fed hat auch ihre Ansicht revidiert, wohin die Zinsen mittelfristig gehen würden. Das ist genau, was ich vorher angesprochen habe. Vorher war die Idee, die kurzfristigen Zinsen in den USA wären Richtung 3% oder knapp darüber gekommen. Jetzt das Fed erwartet, dass über die nächsten Jahre die Zinsen auch nach einer Normalisierung höchstens bei 2,5 kommen. Das heißt, eine Revision von diesem Gleichgewichtsniveau der Zinsen in den USA. Das hat alle anderen Zentralbanken unter Druck gesetzt und kam dann auch die Lockerung der EZB. Gleichzeitig hatte man auch festgestellt, dass auch die Inflation gerade in der Eurozone sich nicht so belebt hat, wie die EZB hat auch ihre Inflationsprognosen nach unten revidiert. Und das hat irgendwie zur Schlussfolgerung geführt, dass es in Europa tatsächlich die Zinsen länger tief bleiben müssen. Das hat die EZB auch so formuliert. Und von dem her gab es schon aufgrund von diesen Ereignissen letztes Jahr eine neue Einschätzung, die jetzt nicht nur die SNB betrifft, aber die ganze, sagen wir, Community der Zentralbanken international. Jetzt früher hat man die Geldpolitik der Zentralbanken angesprochen für verschiedene Sachen. Man kann die Zentralbanken verantwortlich für alles machen, auch die Älterung der Gesellschaft und so weiter.
Für aber die Klimapolitik auch noch.
Ja, Klima.
Ja, genau.
Aber Tatsache ist, dass die Instrumente, die die Zentralbanken haben, sind begrenzt. Und sie haben ein Ziel. Und wenn man nicht zufrieden ist mit der Geldpolitik, das jetzt das Fed oder die EZB führt, muss man sagen, okay, muss man dann formulieren, was wäre der Counterfactual? Was könnte man anders machen und wie würde die Welt aussehen unter diese neuen Annahmen? Und das höre ich tendenziell weniger.
Also man muss sagen, die SNB hat einen tollen Job gemacht, muss man doch einfach mal sagen.
Aber ich rede nicht nur von der
Die SNB muss ja eigentlich die Inflation, das ist das Hauptziel, die Inflation gibt es eigentlich gar nicht mehr in der Schweiz seit Jahren und das Wachstum ist auch da, also die Wirtschaft, Arbeitslosigkeit ist relativ tief. Also eigentlich hat sie schon einen guten Job gemacht, muss man schon mal sagen. Die Sparer stöhnen
zwar. Ich spreche jetzt nicht von der SNB insbesondere. Ich denke auch zum Beispiel ECB. ECB hat ein Mandat. Wenn dieses Mandat, wenn die Inflation nicht so kommt, wenn das Wachstum nicht so kommt, wie es notwendig wäre, dann bleibt es nichts übrig, als eine lockere Geldpolitik zu führen. Wenn dann die anderen ihren Job nicht machen.
Also die Finanzpolitik.
Nein, zum Beispiel, die Regierungen
die Regierung. Und so.
Da kann die Zentralbank nichts dafür.
Gut, einfach noch schnell, jetzt können wir dann gleich das Podium öffnen für Fragen. Vielleicht doch noch mal schnell jetzt, weil es sind viele Leute aus der Immobilienbranche da, doch noch mal Ende Jahr, Zinsen, wo stehen wir da? ZKB-Prognose, Zinsprognose,
Ende 2020. Also bei den Kurzfristzinsen von Seiten der Nationalbank erwarten wir keine Änderung.
Also Negativzinsen bleiben.
Bleiben bei -0,75, ja. Und die Renditen, die 10-jährigen Eidgenossen, denken wir, sie sind jetzt sehr tief. Sie haben Potenzial für einen leichten Anstieg, aber sie werden auch negativ bleiben.
Sie gehen nicht in den positiven Bereich?
Nein.
Auch die 10-jährigen nicht. Herr Sturm?
Ja,
wir absolut sind auch in unserer Prognose. Einigkeit.
Ja. Gut. Die 10-jährige bei -0,5 und die kurzfristigen bei -0,75. Das
Gut, das ist schon mal Einigkeit. Da können Sie gleich auch noch Ihre Prognose bekannt geben.
Unsere Prognosen sind natürlich ein bisschen tiefer.
Im roten Bereich. Ist immer ein bisschen
genau,
tiefer.
Immer ein bisschen tiefer, da kann man auch übertreffen. Aber Spaß beiseite. Nee, wir denken, die Zinsniveau global, international wird nicht steigen. Weil es gibt keinen Grund auf der Konjunkturseite, dass diese steigt. Es gibt keinen Grund, dass es Gefahren gibt auf der Inflationsseite, dass Zentralbanken auch reagieren sollten und den Impuls wegnehmen sollten. Es gibt eher das Risiko, Coronavirus wurde besprochen, dass der nächste Zinsschritt wieder nach runter geht, sprich tief oder tiefer.
Das ist 2020. Würden Sie sich auch schon für 2021 herauswagen für Prognosen, Zinsprognosen?
Ich sehe für die nächsten 2-3 Jahre keine Änderung.
Keine Änderung. Situation. Okay. Absolut. Also wir hören das in der Immobilienbranche mit Freude. Keine Änderung der Zinsen. Für die Sparer ist es weniger lustig, für die Pensionskassen noch weniger. Gut, jetzt gibt's Fragen. Benutzen Sie die Chance. Wir haben 4 Koryphäen, 4 ökonomisches Topwissen hier. Jawohl.
Claudia Müller, HWZ. Die Ökonomen, spüre ich, sind gute Extrapolierer. Und eigentlich der Bruch ist das Normale und nicht die Extrapolation. Wie können die Ökonomen, und das wäre eigentlich ihr Wert, prognostizieren, wenn ein Turning Point kommt, wenn ein Bruch kommt? Was für Möglichkeiten und Mittel hätten sie? Ich glaube, das wäre der hohe Wert der Ökonomen. Was können Sie mir da für Antworten geben?
Wer möchte da etwas sagen, Herr Sturm?
Ein Aspekt, den man hier erwähnen kann, ist natürlich unsere Konjunkturumfragen und die SMB-Konjunkturbefragung, wodurch wir relativ schnell merken, dass bei den Firmen etwas anders läuft. Ja, das ist tatsächlich eine der größeren Assets, die wir in der Finanzkrise in 2008, 2009 gesehen haben, dass wir damit viel schneller sein konnten in das Anpassen von unseren Prognosen, als sonst der Fall sein würde. Also wir stecken heutzutage relativ viel Energie in den sogenannten Nowcasting-Bereich, um gerade eben diese Aspekte schnell bewältigen zu können. Da kommt Machine Learning rein, da kommen große Datensätze mit rein. Da ist also viel weniger Struktur und Extrapolation drin, sondern viel mehr ein Versuch, um diese Art von Wendepunkte schnell abzufangen. Das ist ein Versuch, das ist nicht einfach, das gebe ich sofort zu, aber es ist zumindest unser Energiewert.
Also dazu sagen darf, ich weiß nicht genau, wie gut treffsicher so Konjunkturprognosen, also Konjunkturstimmungsparameter sind. Ich würde das eher auch skeptisch anschauen. Ich denke, ein großer Mehrwert, das wir leisten können als Ökonomen, ist eben die strukturelle Beurteilung der Gefahren und der Risiken. Aus dem Grund machen wir jetzt seit einem Jahr und machen das jährlich, diese ökonomischen Resilience-Indizes, wo sich aus ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammensetzen, und auch von der Punktprognose wegzugehen. Weil viel wichtiger ist die Frage, die Sie gestellt haben, die ist zentral, kann man einen Schock absorbieren, ohne dass es eine Rezession gibt, ja oder nein? Und das kann man, soll man nicht extrapolieren. Man muss sich das fundamentale, wichtige Faktoren für die Wirtschaft anschauen. Und das ist nicht nur das ist nicht nur das BIP, das ist Produktivität.
Darf ich ganz kurz darauf reagieren? Ich denke, das ist tatsächlich ein sehr sinnvoller Ansatz, aber wenn es darum geht, um schnell auf etwas zu reagieren, sind diese Indikatoren nicht schnell genug, weil die faktisch auf historischen Daten sich beruhen und man braucht erst Zeit, um in solchen Art von Daten feststellen zu können, wann war es ein Strukturbruch, ja oder nein. Also was wir gelernt haben in der Finanzkrise ist tatsächlich, dass diese Art von Konjunkturbefragungen sehr, sehr, sehr schnell waren und eigentlich als allererste haben feststellen können, in welche Tiefe wir dort gefallen sind und auch, wie schnell wir nachher wieder rausgekommen sind. Dafür hat es diesen Art von Instrumente gebraucht. Und man sieht es international seit der Finanzkrise, auch der UN und das IWF, viel stärker auf diesem Pferd aufgestiegen und hat sich gesagt, ja, wir müssen dafür sorgen, dass es in fast aller Länder dieser Welt diese Art von Befragung gibt. Also da sieht man schon, dass man daraus was gelernt hat, dass man versucht, so zumindest auch schnell reagieren zu können.
Die Konsumentenstimmung ist auch ein Spiegelbild, was sich am Finanzmärkten widerspiegelt. Von dem her, wenn der Finanzmarkt einbricht, 10-20%, dann werden auch die Stimmungsparameter einbrechen. Nein. Und dann ist die Frage eben, ist genug starkes Fundament hier, volkswirtschaftlich gesehen, dass das nicht zu einer Rezession führt?
Da muss man aufpassen. Diese Art von Stimmungsindikatoren, über die ich spreche, sind letztendlich keine richtigen Stimmungsindikatoren, sondern wir befragen die Firmen nach ihren eigenen Geschäften. Was passiert in Ihrer Firma? Haben Sie Lieferengpässe heute? Ja oder nein? Und auf Basis davon sehen wir, was tatsächlich international geschieht. Also durch diese Art von Zahlen sich besser anzuschauen, das ist, was wir gerade eben machen, sowohl für Europa als auch für China und andere Bereiche, Coronavirus, da hoffen wir, das Erste rausfinden zu können, inwieweit die Firmen tatsächlich betroffen sind. Mhm. Und das ist, was wir brauchen, um kurzfristig, relativ kurzfristig Aussagen machen zu können.
Gut, eine weitere Frage war da, ja.
Pascal Roth vom K-Geld. Also ich staune ja schon, dass es geht um die Makroresilienz, warum die USA dort aufs Treppchen kommen. Sie haben gesagt, ja, fiskalpolitisch ist eine Seite, da hat Trump schon die Steuern gesenkt. Also ich glaube nicht, dass es dort noch viel Spielraum gibt. Geldpolitisch, okay, man könnte von 1,5 auf 0%, aber typischerweise hat man ja um 4 Prozentpunkte jeweils hat das Fed die Zinsen gesenkt, wenn eine Rezession kommt. Also diesen Spielraum gibt es nicht. Rahmenbedingungen, ich weiß nicht, also marode Infrastruktur, Einkommensverteilung ist extrem ungleich. Also warum um alles in der Welt ist die USA in der Makroresilienz auf dem 3. Platz?
Sie haben ein paar Faktoren angesprochen, die sehr positiv sich auswirken für die USA. Geldpolitischer Spielraum ist die Zentralbank von den wichtigen Zentralbanken, die zumindest eine gewisse Normalisierung angefangen haben, mussten sie wieder unterbrechen. Aber sie hat jetzt einen gewissen Spielraum. Punkt 1, Punkt 2, Fiskalseite haben sie Spielraum. Und sie können auch von der Fiskalseite davon profitieren, dass sie halt den Luxus haben, die Weltwährung zu haben mit dem Dollar. Und das ist der 3. Punkt. Die USA ist immer noch von der Finanzmarktintensivität und von den Möglichkeiten und auch von der Sicherheit immer noch der Markt, der gesucht wird, wenn es dann mehr Risiko gibt, Flight to Safety, geht man in den US-Markt rein. Und viertens, da kommt dazu, in US-Banken sind sehr gut aufgestellt, rentabel, die verdienen ihre Kapitalkosten. Für viele Banken in Europa ist das nicht der Fall. Das kommt dann noch dazu, ja.
Mich hat aber noch Wunder genommen, dass Sie haben in der Schweiz immer gesagt, also die Schweiz ist ja top, und dann haben Sie gesagt, ein Immobilieneinbruch von 20%. Sie haben nicht von einem exogenen Wirtschaftsschock, sondern explizit von einem Immobilienschock gesprochen. Und das hat mich dann doch ein bisschen verwundert, weil die Schweiz doch eine wahnsinnig hohe Hypothekarverschuldung hat, glaube ich, die höchste pro Kopf weltweit. Und dass die Schweiz wirklich einen Immobilienschock so schnell gut wegsteckt, würde eigentlich den Erfahrungen, die man aus den 90er Jahren eigentlich schon hätte, da hatten wir mal so einen Immobilienschock, das war so tödlich für gewisse Banken. Das hat mich doch gewundert, dass das so resilient sein soll.
Gut, wir haben auch ein Swiss Real Estate Event hier, und um das zu veranschaulichen, kommt auch der Punkt oder mit dem
Aber Real Estate ist es, Schock. Ist es ein Immobilienschock oder ist es einfach ein allgemeiner, beim allgemeinen Wirtschaftsschock
würde ich Ihnen recht geben? Es kann ein allgemeiner Schock sein, aber auch beim Immobilienschock würde ich jetzt die Schweiz, sie kann nicht ungeschoren davon kommen, ganz klar, ist unmöglich, oder? Beim so einem großen Schock. Beim 20% Immobilienschock, da ist ja noch mehr dahinter. Und das heißt nicht, dass die Nummer 1 keine Rezession hat. Das heißt einfach, sie kann es besser absorbieren. Mhm. Sprich, sie kommt dann wieder raus. Mhm. Genau. Und okay. Ich denke, wir haben doch ein super Regelwerk, wenn es um die Vergabe gibt von Krediten. Man muss noch immer, die meisten Institutionen, ich glaube, es ist eine Grundlage von oder Richtlinie von der FINMA, 4,5% Tragbarkeitstests. Man muss bei einem neuen
Kredit. Also, wir würden sagen, die Schweiz ist da doch
ist das schon, relativ. Das ist hoch, ja.
Robust. Das ist hoch, gut. Ja. Weitere Fragen? Okay. Gut, dann haben wir alle Fragen gelöst. Also, wir haben jetzt gelernt, man sollte Prognosen nicht immer ganz ernst nehmen. Eigentlich wichtig ist der Trend. Geht es nach oben, geht es nach unten? Vielleicht noch, wann kommt die neue Prognose von Ihnen?
Ende März.
Also Ende März müssen Sie die Kopfprognose realisieren, ganz aktuell dann mit den Befragungen, und wir wissen dann auch, wie sich der Coronavirus ausgewirkt hat und so weiter. Also Prognosen nicht immer ganz ernst nehmen, aber der Trend ist wichtig, und wir haben jetzt auch gelernt, wir kommen einfach nicht ohne Prognosen aus. Wir wollen das, wir brauchen das, ohne das geht es nicht. Vielen Dank, Herr Sturm, Herr Zanetti, Herr Hegeli, Herr Mamet, für diese interessante Diskussion. Und dann darf ich das Wort nochmal an Ilk geben.
Besten Dank. Ja, ich glaube, es war ein spannender Anlass, wir haben viel gelernt. Ich habe auch gelernt, dass wir strukturelle Situationen haben, die wahrscheinlich verhindern, dass wir in den nächsten x Jahren wieder auf ein hohes Zinsniveau kommen. Ich habe gelernt, dass Punktprognosen nicht so schlau sind, dass vielleicht ein Spektrum besser ist von Prognosen, ein Range, und dass man eben sich auch immer bewusst ist, wie wenn man budgetiert für eine Firma, dass Annahmen dahinter sind und dass man dann immer dann diese Annahmen auch kritisch prüfen muss. Für mich war es super, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Auf jeden Fall denke ich, Sie haben einen herzlichen Applaus verdient. Wir haben ganz zum Schluss, möchten wir auch Ihnen immer noch ein, weil Innovation ist bei uns auch ein wichtiges Thema, wir möchten Ihnen ein spannender Start-up zeigen jeweils. Wir haben jetzt wieder ausgewählt, eine PropTech-Firma, und das ist Flatfox. Sie ist nachher oben noch präsent beim Apero. Also wenn Sie sich heute für eine Wohnung über Homegate anmelden, dann ist es soweit, dass Sie bei vielen Verwaltungen im Hintergrund dann schon mit Flatfox arbeiten. Ist sicher ein Start-up, der sich nicht Sorgen machen muss, ob es ihn morgen noch gibt. Flatfox war sehr erfolgreich, um große Firmen, große Verwaltungen zu akquirieren und hat sich so eine gute Marktposition gesichert. Wenn Sie also interessiert wären, mit den Leuten von Flatfox zu sprechen, wie Sie es geschafft haben, von einem unsicheren Start-up in eine sichere Firma zu gehen, heute schon mit 17 Mitarbeitern, vor allem auch, wenn Sie aber auch eine Firma haben und sich überlegen, wie kann ich meine digitale Transformation in meiner Firma weiter vorantreiben, dann suchen Sie doch das Gespräch. Ich glaube, da gibt es die eine oder andere Idee, die Ihnen vielleicht ein gutes Tool bringt, dass Sie auch bei Ihrer Firma in der digitalen Transformation vorwärts bringt. Dann möchte ich mich nur noch zum Schluss auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Abend, und ich hoffe, Sie bleiben auch bei uns noch zu einem Glas Wein oben in der Aula. Das ist gerade im Lichthof ist gerade ein Stock weiter oben. Ich denke, die einen oder anderen Referenten sind auch noch dort, wo Sie den einen oder anderen Punkt noch besprechen können. Sonst würde ich mich freuen, wenn wir Sie im Herbst wieder sehen würden, und wünsche Ihnen einen schönen Abend.